Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor einer Woche, da haben wir Ostern gefeiert. Aber ich hoffe, dass das Ostern nicht etwas ist, was für euch jetzt eine Woche zurückliegt, sondern ich hoffe, dass Ostern für euch etwas ist, das jeden Tag Wirklichkeit ist, an dem wir jeden Tag uns freuen dürfen. Wir haben vor 2 Wochen noch über das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna gesprochen. Und ich möchte heute fortfahren mit den 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Aber das nächste Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon möchte ich noch nicht ganz behandeln, sondern eigentlich nur die ersten 2 Verse. Ich lese dazu aber auch noch einmal das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, weil das inhaltlich irgendwie zusammengehört. Es geht um die verfolgte Gemeinde. Und ich möchte lesen aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, doch du bist reich, und die Schmähung von Seiten derer, die behaupten, sie seien Juden, obwohl sie es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, dass ihr geprüft werdet, und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Sieger wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, selbst in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, da wo der Satan wohnt, getötet worden ist. Ich möchte ein Gebet sprechen. Vater, ich bitte dich in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus, dass du diese Stunde segnest. Und ich bitte dich, dass du mir die rechten Worte gibst und dass du mir hilfst, das, was du mir als Anliegen auf das Herz gelegt hast, verständlich zu machen. Vater, ich bitte dich, dass du redest durch deinen Geist. Meine Worte sind so schwach und oft so schwerfällig. Aber du kannst in die Herzen sprechen. Du kannst in den Herzen etwas bewirken. Und ich bitte dich, dass du den Glauben stärkst, dass du den Glauben belebst. Ja, dass du Erneuerung schenkst. Dass du neue Kraft gibst, neue Hoffnung, neue Hingabe wirkst. Dein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich danke dir, dass du noch heute redest und dass dein Wort noch heute dieselbe Kraft hat. Und ich preise dich und ich bitte dich, dass du deinen Namen heiligst und dass du uns deinen Sohn heute verklärst durch dein Wort. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben hier gelesen von Antipas in Vers 13. Und dieser Antipas wird hier genannt von Jesus, der hier spricht, mein treuer Zeuge. Dieser Antipas ist sonst unbekannt. Wir wissen nur das, was hier in diesem Vers über ihn geschrieben steht. Dass er hier, wo der Thron des Satans ist, getötet worden ist. Aber warum sagt Jesus zu diesem Mann, zu diesem unbekannten Antipas, mein treuer Zeuge? Was heißt das? Ich habe heute nur diese eine Frage. Was ist ein treuer Zeuge? Ich glaube, dass diese Frage auch deshalb wichtig ist, weil die Zeugen überhaupt wichtig sind in dem Buch der Offenbarung. Das Wort Zeuge heißt auf Griechisch Martys, in der Mehrzahl Martyres. Und da hört man schon heraus, das hat zu tun mit Märtyrer. Unser deutsches Wort Märtyrer ist eigentlich nur eine Eindeutschung dieses griechischen Wortes, Martys. Märtyrer heißt eigentlich einfach Zeuge. Und dieser spezielle Gebrauch, dass ein Märtyrer jemand ist, der für seinen Glauben hingerichtet wird, diese besondere Bedeutung hat eigentlich in der Offenbarung überhaupt die erste Verwendung. Da wird zum ersten Mal dieses Wort Zeuge in diesem Sinn verwendet. Und wenn man die Offenbarung studiert, dann stellt man fest, und ich möchte es einmal so sagen, die Offenbarung ist gewissermaßen ein Märtyrerbuch. Ich möchte das zeigen an einigen Stellen, die ich hier zitieren will aus der Offenbarung. Da heißt es in Offenbarung 17, Vers 6, da ist die Rede von der Hure Babylon. Und ich sah, dass die Frau trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Oder Offenbarung 20, Vers 4, also schon gegen den Schluss des Buches. Und ich sah die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthauptet worden waren. Dann Offenbarung 6, Vers 9, auch hier wieder Märtyrer. Es heißt hier, und als es, also das Lamm, und als das Lamm das fünfte Siegel geöffnet hatte, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Und wie sicher bekannt ist, in Offenbarung 11, da kommen zwei Zeugen vor. Auch hier wieder, Martyres, das gleiche Wort. Und von ihnen heißt es in Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie besiegen und töten. Also auch die zwei Zeugen in der Offenbarung sind Märtyrer. Und eben Antipas, von dem wir gerade gelesen haben. Auch er wird als treuer Zeuge benannt und er ist für seinen Glauben gestorben, getötet worden. Die Offenbarung hat diese drei Teile. Zuerst ist es diese Ermutigung der Gemeinde, die Ermahnung der Gemeinde in den Sendschreiben, wo es heißt, was du hast, halte fest, bis ich komme. Und dann wird im zweiten Teil beschrieben, was bald geschehen muss. Und es wird die Bedrängnis beschrieben, das Leiden der Zeugen, das Sterben der Zeugen Jesu. Und im dritten Teil dann ganz am Schluss das Ziel, die Hoffnung, wo es heißt, dass die, die um des Zeugnisses Jesu willen enthauptet worden waren, dass sie auferstehen werden und sie werden mit Christus herrschen. Aber in der Offenbarung kommen nicht nur Märtyrer im engeren Sinne vor. Da lesen wir etwa in Offenbarung 1, Vers 9, folgendes. Ich, Johannes, war auf der Insel namens Patmos wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses Jesu. Johannes ist also nicht gestorben als Märtyrer, sondern er ist verbannt worden auf diese Insel Patmos wegen des Zeugnisses Jesu. Und wir lesen noch allgemeiner in Offenbarung 19, Vers 10. Es ist da so, dass Johannes gerade den Engel anbeten wollte, der mit ihm redete. Und der ruft aus und sagt, hüte dich, nein, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Das Zeugnis Jesu, das zieht sich also wie ein roter Faden durch dieses Buch. Was ist das für ein Zeugnis? Antipas, der ist getötet worden in Pergamon wegen seines Glaubens an Jesus. Es heißt hier, die Gemeinde wird dir gelobt und gesagt, du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und das Neue Testament wird ja geschrieben in der Zeit, in der das Römische Reich geschichtlich gesehen auf seinem Höhepunkt steht. Antipas wird getötet unter römischer Herrschaft, unter der römischen Behörde. Und wir wissen aus außerbiblischen Quellen einige Details, wie im Römischen Reich Christenprozesse geführt wurden. Und wenn man diese frühesten Quellen für solche Christenprozesse studiert, dann erkennt man, dass hier in diesem Vers 13, dass hier im Hintergrund gerade dieses Verfahren, wie es gegen Christen normalerweise durchgeführt wurde, wie das sichtbar wird im Hintergrund. Dass dieser Zusammenhang hier irgendwo vor Augen gehalten werden muss. Nochmals, in Offenbarung 2, Vers 13 heißt es, du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Die Offenbarung ist ja ein prophetisches Buch, aber die Offenbarung ist der Form nach ein Brief. Da gibt es also einen Absender, einen Empfänger und ganz am Schluss gibt es eine Grußformel. Also formell ist es wie ein Brief aufgebaut und der Empfänger der Offenbarung, das sind eben die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Asien ist aber nicht der Kontinent Asien, sondern das ist die römische Provinz Asia. Und das war so ein gar nicht so großes Gebiet in Westkleinasien, in der heutigen Türkei. Und gerade dort, in diesem Gebiet, besonders Westkleinasien, tauchen auch so die ersten Zeugnisse gehäuft auf von Christenverfolgungen, von lokalen Christenverfolgungen. Und das eigentlich erste wirklich etwas ausführlichere Zeugnis von einem solchen Prozess, wie er gegen die Christen geführt wurde, das ist der sogenannte Christenbrief von Plinius. Plinius war Statthalter in der Provinz Bithynien, das ist Nordwestkleinasien, nicht weit von der römischen Provinz Asia entfernt. Und dieser Brief von Plinius stammt aus dem Jahr 112. Das ist so etwas später, als die Offenbarung geschrieben wurde. Und es ist sehr interessant, was Plinius hier schreibt. Plinius war ja ein römischer Statthalter, ungläubig. Der wusste eigentlich fast gar nichts vom Christentum. Und er schreibt hier in Bezug auf diese Christenprozesse Folgendes. Ich zitiere. Diejenigen, die leugneten, Christen zu sein, oder gewesen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen, da sie nach einer von mir vorgesprochenen Formel unsere Götter anriefen und vor deinem Bild, das ist das Bild des Kaisers, und vor deinem Bild, das ich zu diesem Zweck zusammen mit den Statuen der Götter hatte bringen lassen, mit Weihrauch und Wein opferten, außerdem Christus fluchten. Lauter Dinge, zu denen wirkliche Christen sich angeblich nicht zwingen lassen. Sehr interessant, was Plinius hier schreibt. Er sagt, all diese Dinge, das sind lauter Dinge, zu denen wirkliche Christen sich angeblich nicht zwingen lassen. Erinnert ihr euch an das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe? Es geht um die Frage, was ist echt und was ist unecht? Im lateinischen Text heißt es hier, qui sunt re vera Christiani, also die in Wahrheit Christen sind. Die lassen sich nicht zwingen zu so etwas. Was mussten die Christen tun, die Christen, die also der Todesstrafe entgehen wollten? Sie mussten leugnen, Christen zu sein oder auch Christen zu sein. Später lesen wir im Brief eben auch, dass solche, die also zuerst gesagt haben, sie seien Christen, dass sie auch wieder geleugnet haben. Das ist ja genau das, was hier in Offenbarung 2, Vers 13 steht. Jesus sagt hier als Lob, er sagt, und du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Sie mussten also leugnen, Christen zu sein. Sie mussten den Glauben an Christus verleugnen, dann mussten sie ein Gebet sprechen zu den römischen Göttern, dann opferten sie den Götterstatuen und dem Bild des Kaisers und sie mussten Christus fluchen. Nun ist es so, dass Pergamon schon seit 29 vor Christus ein Zentrum des Kaiserkultes war. Kaiserkult, das bedeutet eben so viel, dass der Kaiser, der eigentlich in Rom residierte, dass er sich eben hier in Pergamon als Gott, als ein Gott verehren ließ. Das war bereits unter Octavian, also unter Augustus, der Fall. Der ließ sich im Tempel der Dea Roma verehren, aber das war noch nicht so ausgeprägt wie später. Es war eben gerade Kaiser Trajan, an den sich dieser Christenbrief von Plinius richtet, also Plinius, schreibt eben dem Kaiser Trajan, und der war Kaiser von 98 bis 117, und unter ihm, unter Kaiser Trajan, ist Pergamon stark ausgebaut worden, und dann ist auch ein Tempel für Trajan dort gebaut worden. Und da wurde also er als Gott verehrt, also da wurde den Göttern geopfert und zugleich auch dem Kaiser geopfert. Und in diesem Zusammenhang steht dieses Sendschreiben an Pergamon. Da heißt es ja eben, Antipas ist getötet worden, da wo der Thron des Satans ist. Und der ist also getötet worden in Zusammenhang mit diesem dort verübten Herrscherkult. Antipas hat mit Sicherheit also sich geweigert, dieses Opfer zu bringen. Hat sich geweigert, Christus oder den Glauben an Christus zu leugnen, und er hat sich geweigert, Christus zu fluchen. Es gibt im Neuen Testament noch eine andere Stelle, die in sehr bemerkenswerter Weise irgendwie, wie ich meine, im Zusammenhang mit der Christenverfolgung steht. Obwohl man das eigentlich gar nicht so denken würde. Und zwar 1. Korinther Kapitel 12, Vers 3. Da schreibt Paulus Folgendes. Das ist eine merkwürdige Aussage. Er sagt, keiner, der im Geist Gottes spricht, sagt, verflucht ist Christus, also ist Jesus. Und keiner vermag zu sagen, Herr ist Jesus, es sei denn im Heiligen Geist. Paulus stellt hier 2 Aussagen einander gegenüber. Verflucht ist Jesus auf der einen Seite. Herr ist Jesus. Auf der anderen Seite. Im Griechischen sind das jeweils nur 2 Wörter. Anathema Jesus. Verflucht ist Jesus. Kyrios Jesus. Herr ist Jesus. Und ich glaube, dass das auch vor diesem Hintergrund der Christenverfolgung zu lesen ist. Auch wenn wir überhaupt nicht irgendwie einen Hinweis haben, dass zu der Zeit in Korinth oder auch anderswo Christen verfolgt wurden oder dass diese Praxis der Christenprozesse schon so geführt wurden. Aber ich glaube, dass die Zeit ihre Schatten schon vorauswirft, dass irgendwie was schon in der Luft war, dass vielleicht schon ein Gerücht im Umlauf war von einer solchen Praxis. Oder dass der Heilige Geist dem Paulus hier etwas eingegeben hat, was die Gemeinde vorbereiten soll auf die nahe bevorstehende Christenverfolgung. Jedenfalls sind diese beiden Aussagen genau das, was sozusagen in der Christenverfolgung einander gegenüberstand. Und ich möchte das noch einmal an einem anderen frühchristlichen Zeugnis zeigen. Es gibt einen Märtyrerbericht, das ist eigentlich der erste ausführliche Märtyrerbericht, den wir besitzen, aus dem 2. Jahrhundert. Es ist der Bericht von dem Märtyrer Polykarp. Polykarp war Bischof von Smyrna. Also Smyrna war eben in der römischen Provinz Asia und er wurde dort um 155 hingerichtet, er wurde verbrannt. Und wir lesen in dem Bericht, den wir haben aus dem 2. Jahrhundert, in dieser Quelle, da lesen wir, wie Polykarp, also jetzt, er war angeklagt und er wird nun vom Statthalter von Asia verhört. Und dieser Statthalter, der will ihn überreden, doch abzuschwören. Und er sagt dann Folgendes, ich zitiere, schwöre und ich lasse dich frei, verfluche Christus. Also, oder auch lästere Christus, könnte man auch übersetzen. Aber es ist genau das gemeint, was auch Plinius schon im Jahr 112 dort geschrieben hat. Die Christen mussten Christus fluchen. Und Paulus sagt, genau das ist nicht möglich, wenn jemand im Geist redet. Jemand, der im Geist redet, er kann Christus nicht fluchen. Er kann nicht. Und jetzt ist interessant, was wir in diesem Märtyrerbericht von Polykarp noch lesen. Da ist gerade verhaftet worden von dem Irenarchen, das ist so eine Art Polizeioffizier. Und dieser Polizeioffizier, der fährt jetzt mit ihm auf dem Wagen und dann sagt er zu ihm, auch er will ihn überreden, seinen Glauben zu verleugnen. Und dann sagt dieser Polizeioffizier, was ist denn Schlimmes dabei zu sagen, Herr ist der Kaiser? Und das Interessante hier ist, dass das im Griechischen auch nur zwei Wörter sind. Kyrios, Kaiser. Also genauso wie dieses Zeugnis, von dem Paulus sagt, dass Herr ist Jesus, sind nur zwei Worte, Kyrios, Jesus. Die römischen Behörden, die verlangen also hier unter anderem diese zwei Aussagen, also diese zwei Aussprüche. Sie verlangen, Christus zu fluchen und sie verlangen zu sagen, Herr ist der Kaiser. Warum verlangen sie das zu sagen? Weil die wahren Christen ein anderes Bekenntnis haben. Herr ist Jesus. Und diese zwei Aussagen, diese zwei Zeugnisse stehen einander gegenüber. Kyrios Kaiser. Und hier Kyrios Jesus. Und dieses Zeugnis, dieses zweite Zeugnis, Jesus ist Herr. Das, glaube ich, ist gemeint in der Offenbarung mit dem Zeugnis Jesu. Ich möchte im Folgenden zeigen oder versuchen zu zeigen, dass diese zwei Wörter, im Deutschen sind es dann drei oder vier, Jesus ist der Herr. Dass das Zeugnis Jesu ist, was die Offenbarung meint. Und ich möchte auch zeigen, was dieses Zeugnis bedeutet. Paulus hat an dieser Stelle in 1. Korinther 12, Vers 3 gesagt, nur wer im Heiligen Geist redet, kann sagen, Herr ist Jesus. Wie muss man das verstehen? Ich meine, ein Ungläubiger kann das auch sagen. Das bringt jeder über die Lippen. Jeder kann das sagen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man das nicht formulieren könnte. Es geht um etwas, was in der ganzen Bibel gilt. Es geht darum, dass ein Bekenntnis in der Bibel nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern ist ein Bekenntnis in der Bibel ist immer nur dann ein Bekenntnis, wenn es übereinstimmt mit dem, was im Herzen ist. Es gibt dazu einen aufschlussreichen Satz in Psalm 15, gerade zu Beginn heißt es dann, wer darf weilen in deiner Wohnung? Und dann lesen wir in Vers 2, wer die Wahrheit sagt, im Einklang mit seinem Herzen. Mindestens das ist der Sinn vom Hebräischen her. Wer die Wahrheit sagt, im Einklang mit seinem Herzen. Darum geht es. Wenn ich ein Zeugnis spreche, dann ist in der Bibel gemeint, das ist nur dann ein Zeugnis, wenn es im Einklang ist mit dem, was im Herzen ist. Dieses Zeugnis, Jesus ist der Herr, das ist ein wunderbares Zeugnis. Manchmal, wenn ich aufstehe, der allererste Satz, sage ich manchmal, Jesus ist der Herr oder du bist der Herr. Und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Gleich am Morgen, wenn du aufstehst, zu sagen, Jesus ist der Herr, das ist sehr wertvoll und wichtig, auch im Alltag. Aber letztlich entscheidend ist letztlich nicht, was wir sagen, sondern was im Herzen ist. Und genau deswegen, so glaube ich, schreibt Paulus in Römer 10, Vers 9 folgendes, und das ist eine bekannte Stelle. Er schreibt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, ist genau dieses Zeugnis. Und im Griechischen sind das auch nur zwei Worte. Man könnte auch übersetzen, wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus. Kyrion Jesun steht hier. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Es gibt gewisse Kreise, die meinen, dass Paulus hier sagt, du wirst nur gerettet, wenn du auch evangelistisch tätig bist. Aber das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint, sondern Paulus sagt, du wirst gerettet, wenn du das Zeugnis Jesu hast. Und zwar, wenn du es hast im Einklang mit deinem Herzen. Nicht nur das, was du in deinem Mund bekennst. Das ist wichtig und besonders vor den Menschen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Es ist wichtig, was wir für ein Bekenntnis haben. Aber es muss übereinstimmen mit dem, was im Herzen ist. Es muss zusammengehen mit dem Glauben, mit der Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, weil dann ist er der Herr. Aber was im Herzen ist, das wird sichtbar, wenn es hart auf hart kommt. So wie es Petrus ging. Der war im Hof des Hohenpriesters. Und plötzlich, so ganz unvermittelt, kommt da eine junge Frau und sagt, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Kennst du diese Situation? So ganz plötzlich eine Frage kommt, plötzlich stehst du unter Bekannten und ungläubigen Freunden in der Schule, und plötzlich kommt so eine Frage und du bist herausgefordert, Stellung zu beziehen. Was im Herzen ist, wird sichtbar, wenn es hart auf hart kommt. Zum Beispiel, wenn du im Tempel stehst vom Kaiser Trajan in Pergamon und du stehst da vor diesem Tisch und auf dem Tisch ist das Bild des Kaisers und da sind die Statuen der römischen Götter und neben dir ist der Statthalter von Asia und da sind noch Polizeioffiziere. Und dann sagen sie, fluche Jesus! Sage, Herr ist der Kaiser. Dann zu sagen, vor diesen Leuten, vor dem Bild des Kaisers zu sagen, Jesus ist der Herr. Das kannst du nur im Heiligen Geist. Und damit Paulus sagt, im Geist, das bedeutet nicht, wenn jemand einmal den Geist empfangen hat, das ist nicht gemein. Gemein ist nicht, wenn du mal irgendwann den Geist empfangen hast, dann kannst du so reden, sondern die entscheidende Frage ist, ob du unter der Herrschaft des Geistes stehst. Ob du vom Geist geleitet wirst. Das ist das Entscheidende. Und unter der Herrschaft des Geistes ist man dann, wenn man dem Geist gehorsam ist. Und das ist ein Thema, was sich hier durch die Sendschreiben zieht. Der wichtigste Satz in diesen Sendschreiben, der in jedem Sendschreiben steht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn du hörst, was er in diesen Sendschreiben sagt, wenn du das hörst und sagst, ich will das, ich muss Buße tun, ich will das auch, was hier steht, dann gehorchst du dem Geist, dann folgst du dem Geist, dann kommst du unter die Herrschaft des Geistes. Aber wenn du nicht hörst, wenn dir das nicht sagt, wenn das dich nicht anspricht, wenn du weitergehst und bleibst, wie du warst, dann bist du nicht unter der Herrschaft des Geistes. Nun, wie gesagt, ich möchte im Folgenden zeigen, dass dieser Satz oder dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, dass dieser Satz das Zeugnis Jesu ist, von dem die Offenbarung spricht. Dazu schlagen wir noch einen anderen Vers auf, Philipper 2, ab Vers 9. Ist auch von Paulus geschrieben. Und da sagt Paulus Folgendes, und in diesen Versen hier kommt wieder dieses Zeugnis vor. Da schreibt Paulus, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier ist wieder dieses Zeugnis enthalten, dass jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Und dieses Zeugnis ist hier eingebettet in eine Aussage, die zurückverweist zum Propheten Jesaja. Wir lesen in Jesaja Kapitel 45, Vers 24 folgendes. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Ich habe nicht die Zeit, jetzt dieses Jesaja-Zitat im Einzelnen hier zu erklären, aber klar ist, dass Philipper 2, Verse 9 bis 11, zurückverweist auf dieses Zitat. Und das ist sehr aufschlussreich, weil wir lesen ja hier gerade die Sendschreiben. Wir haben vorhin das zweite und dritte Sendschreiben gelesen, zumindest der Anfang des dritten. Und da heißt es Folgendes in der Einleitungsformel hier, des Sendschreibens an die Gemeinde in Smyrna, also Vers 8. Und hier spricht ja Jesus. Und heißt es, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Diese Aussage, dies sagt der Erste und der Letzte, diese Aussage verweist uns auch zum Propheten Jesaja, und er verweist uns auch auf diesen Text bei Jesaja, und ist ganz in der Nähe von Jesaja 45, das ist nämlich Jesaja 44, Jesaja 44, Vers 6. Daher kommt diese Aussage. Da steht Folgendes. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Das ist sehr, sehr bedeutsam. Wenn Jesus in Offenbarung 2, Vers 8 sagt, dies sagt der Erste und der Letzte. der tot war und wieder lebendig wurde. Dann sagt er damit: Ich bin es, ich, Jesus, der hier in Jesaja redet. Wenn es hier heißt: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Wenn es heißt hier, auch Jesaja 43, Vers 3, können wir auch mal lesen, da heißt es, Jesaja 43, Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Dann bedeutet das, es heißt hier, ich bin der Herr, ich bin der Herr. Da steht aber im Hebräischen nicht eigentlich Herr, sondern da steht der alttestamentliche Gottesname, das Tetragramm, von dem wir eigentlich gar nicht ganz genau wissen, wie man es ausgesprochen hat. Aber bereits in der ersten Übersetzung des Alten Testaments, in der griechischen Übersetzung, wird nicht der Name Gottes hier eigentlich übersetzt. Es gibt zwar einige Handschriften, die das tun, aber die geläufige griechische Übersetzung, die übersetzt, also die schreibt nicht den Gottesnamen in den Text, sondern übersetzt stattdessen Herr, der Herr, Kyrios. Und wenn also Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, und er damit sagt, ich bin es, der hier in diesen Kapiteln von Jesaja spricht, denn in Jesaja Kapitel 40, von Jesaja Kapitel 40 an haben wir eine erhabene, gewaltige Gottesrede, wo eigentlich fast durchgängig Gott selbst in direkter Rede spricht, bis eigentlich Kapitel 66. Dass Jesus hier eigentlich beansprucht und sagt, ich bin es eigentlich, der hier spricht, in dieser Gottesrede bei Jesaja. Und dann ist eigentlich er derjenige, von dem es heißt, ich bin der Herr, dann ist er derjenige, der den Gottesnamen trägt. Und das ist der Sinn auch hier von dem, was wir gelesen haben von Paulus, Philipper 2, Vers 9, wo Paulus geschrieben hat: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und das ist der Gottesname. Der Name, der über jeden Namen ist. Und jetzt, wenn wir also sehen, was für Konsequenzen das hat, dass also von dem, was hier steht in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 8, aber auch in Vers 12 heißt es wiederum: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Auch das ist ein Verweis, eine Anspielung auf Jesaja 49, Vers 2. Durch diese beiden Sätze in Vers 8 und Vers 12 hier werden wir also ausdrücklich auf Jesaja verwiesen. Die Konsequenz ist, dass Jesus hier eigentlich spricht. Und das heißt, wenn ich jetzt hier weiterlese, Jesaja 43, Vers 11. Ich lese hier: Ich bin der Herr. Und außer mir gibt es keinen Retter. Dann steckt dahinter ja genau dieses Zeugnis. Jesus ist der Herr. Und das bedeutet nicht nur jetzt einfach, ich sage mal nur in Anführungszeichen, nicht nur Herr, sondern dahinter steckt oder verbirgt sich letztlich auch der Name Gottes hier. Und dann ist es Jesus, der hier spricht. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und dann Vers 12 steht etwas ganz Bemerkenswertes. Da heißt es jetzt auf einmal: Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Ich bin Gott. Antipas wird genannt mein treuer Zeuge. Und ich glaube genau deswegen, weil er dieses Zeugnis hatte: Jesus ist der Herr. Und das bedeutet so viel wie: er ist Gott. Außer ihm gibt es keinen Gott. Er ist der Retter, der einzige Retter. Und dann lesen wir in Jesaja 44, Vers 6. Das haben wir schon gelesen. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und dann kurz nachher, Vers 8, heißt es wieder. Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Ihr seid meine Zeugen. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. Und da müssen wir nachdenken über das, was hier steht in Offenbarung 2, Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Was heißt das? Du wohnst da, wo der Thron des Satans ist. In diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, Vers 8 bis 13, kommt der Satan oder der Teufel, kommt viermal vor. Und das bedeutet, dass im Hintergrund der verfolgten Gemeinde, im Hintergrund der Verfolgung steht der Satan. Wir haben gelesen in Offenbarung 2, Vers 10, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Aber wie geschieht das? Wie wirft er sie ins Gefängnis? Es sind Menschen, die sie ins Gefängnis werfen. Der Teufel gebraucht dazu Menschen. Und jetzt lesen wir dazu etwas in Offenbarung Kapitel 13. In diesem Kapitel geht es ja im Wesentlichen um dieses Tier, von dem wir vorhin schon mal gelesen hatten. Das ist der Antichrist. Und da heißt es nun in Vers 2, und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache, das ist der Teufel, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Das bedeutet, der Drache, der Satan, er übt seine Herrschaft aus, indem er sie einem Menschen überträgt. Er gibt dem Antichrist seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und entscheidend hier ist, dass Gott eigentlich dasselbe tut. Gott übt seine Herrschaft aus, indem er sie überträgt auf den Sohn des Menschen. Das lesen wir in Psalm 2, wo es eben heißt, Vers 6, ich aber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und noch deutlicher ist es in Daniel 7. Da sieht Daniel den Sohn des Menschen in der Wolke herniederkommen. Und dann lesen wir dort, wie es heißt. Ihm wurde Macht gegeben und Herrschaft gegeben. Und weiter heißt es dann dort in Daniel 7, dass ihm alle Völker und Stämme und Sprachen dienen. Und seht einmal, genau das steht auch hier von dem Tier, Offenbarung 13, Vers 7. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Gott setzt seinen König ein, den Herrn Jesus Christus, um zu herrschen. Über jede Nation, über jeden Stamm, jede Sprache. Der Satan setzt das Tier ein, den Antichrist, um seine Herrschaft auszuüben. Über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache und jede Nation. Und so sehen wir jetzt, dass diese beiden einander gegenüberstehen. Das Lamm und das Tier, das wie ein Raubtier ist. Und in diesem Zusammenhang steht dieses Zeugnis. In diesem Zusammenhang sehen wir, der falsche Prophet wird hier in Offenbarung 13 erwähnt. Und dieser falsche Prophet, der steht auf und er errichtet ein Bild für dieses Tier. Und er sorgt dafür, dass alle dieses Bild anbeten müssen. Das heißt, der falsche Prophet sagt, das ist Gott. Betet sein Bild an. Und alle Völker und Stämme und Sprachen beten dieses Bild an. Aber nicht alle, Die Heiligen beten das Bild nicht an, weil sie das Zeugnis Jesu haben. Und das ist ein Zeugnis auch vor der unsichtbaren Welt, auch vor dem Satan. Jesus ist der. Wenn auch alle Welt sich niederwirft vor diesem Bild und dieses Tier anbetet als sein Gott, dann tun es die Heiligen nicht, weil sie dieses Zeugnis haben. Und dieses, genau dieses Prinzip, was wir hier in Offenbarung 13 sehen, dieses Prinzip ist in Pergamon vorweggenommen. Wenn wir das vor dem Hintergrund des Herrscherkultes, des Kaiserkultes lesen. Die Christen wurden aufgefordert, wie wir gelesen haben in dieser Quelle aus dem 2. Jahrhundert, zu sagen, Herr ist der Kaiser. Und sie sollten vor dem Bild des Kaisers göttliche Verehrung zeigen und opfern. Und wer es nicht tut, wer also nicht sich beugt, der ist getötet worden. Ist ganz in Entsprechung zu dem, was wir hier in Offenbarung 13 lesen. Der Satan hat also auch dem Kaiser seinen Thron gegeben und der Kaiser lässt sich in Pergamon ganz besonders verehren als Gott. Und deswegen ist dort der Thron des Satans. Aber Antipas hatte dieses Zeugnis, Herr ist Jesus. Und das bedeutet, er ist Gott, nicht der Kaiser. Er ist der wahre Richter. Der Kaiser hat zwar Gerichtsbarkeit, der Kaiser hat auch ein Schwert, aber Jesus ist der wahre Richter. Und Jesus hat dieses Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, dieses zweischneidige, scharfe Schwert. Und er ist der Erste und er ist auch der Letzte. Und dieses Zeugnis bezeugt er mit seinem Tod. Nun gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns einmal die zwei Zeugen an in Offenbarung Kapitel 11. Überhaupt ist es so, dass im Buch der Offenbarung sehr, sehr viele Anspielungen vorliegen auf das zweite Buch Mose. Ich würde sagen, das zweite Buch Mose ist einer der wichtigsten Referenztexte für das Buch der Offenbarung. Und das ist auch zu sehen, wenn wir hier lesen von den zwei Zeugen in Kapitel 11. Ich möchte nochmals hervorheben, es sind zwei Zeugen. Und das ist die Frage, was ist ihr Zeugnis? Da lesen wir in Offenbarung 11, Vers 6. Sie, die beiden Zeugen, sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Ja, woran erinnert dich das? Das erinnert doch an die 10 Plagen in Ägypten. Und es ist sehr bemerkenswert, dass wir auch in Ägypten zwei Zeugen haben. Oder die beiden Zeugen, die sind ja aufgetreten, also in Offenbarung 11, die treten ja auf in dem Reich des Tieres. Und das Tier hat diesen Thron vom Satan. Und in diesem Reich treten sie auf und sie tun Wunder und Zeichen. Das heißt, sie schlagen die Erde mit jeder Plage. So oft sie nur wollen. Und jetzt lesen wir in Psalm 105, Vers 26, Folgendes. Weil dort ist eben die Rede von dem Volk Israel, das in Ägypten war, und das dort in Bedrängnis war, unter dem Pharao. Und dieser Pharao, der hat auch den Thron des Satans inne und er knechtet das Volk Israel. Und inmitten dieser Bedrängnis des Volkes Israels, da lesen wir jetzt eben in Vers 26, Psalm 105, Vers 26, er, also Gott, sandte Mose, seinen Knecht, und Aaron, den er auserwählt hatte. Zwei Zeugen, Mose und Aaron. Vers 27, sie taten unter ihnen seine Zeichen und Wunder im Lande Hams. Und dann folgt das nachher, geht es nachher so weiter, da kommt die Finsternis, es wird bezeugt, wie sie Wasser zu Blut machen, wie die Frösche kommen, wie die Hunsfliegen kommen, die Stechmücken und so weiter, da kommen dann diese ganzen Plagen. Das sind auch zwei Zeugen, Mose und Aaron, die in Ägypten auftreten und das Land mit Plagen schlagen. Und was ist ihr Zeugnis? Wir lesen in 2. Buch Mose, Kapitel 7. Da redet Gott zu Mose und er sagt, du sollst all diese Plagen tun, all diese Wunder und Zeichen tun. Und dann heißt es in Kapitel 7, Vers 5, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Er ist der Herr. Das sollen sie erkennen. Das ist sein Zeugnis. Und wir gehen weiter. 2. Mose, Kapitel 8, Vers 6. Da redet Mose zum Pharao. Angesichts der Plagen, die Mose zu tun gedenkt. Und er sagt zum Pharao, ich tue das alles, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Und dann Vers 19, damit du erkennst, und das spricht Gott, damit du erkennst, dass ich, der Herr, mitten im Land bin. Er, der Unsichtbare, mitten im Land. Mitten in diesem Land, das vom Pharao beherrscht ist, wo der Thron des Satans steht. Wir lesen weiter, Kapitel 9, Vers 15. Damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Vers 16. Damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Vers 29. Damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Eindrücklich, nicht wahr? Das ist das Zeugnis von Mose und Aaron. Und ich glaube, das ist auch das Zeugnis der beiden Zeugen in Offenbarung 11. In diesem finsteren Reich des Antichrists, wie sie Zeichen und Wunder tun, um zu bezeugen, dass sie erkennen sollen, dass Jesus der Herr ist, dass ihm die ganze Erde gehört. Dass er mitten im Land ist, dass er zu retten vermag. Mose und Aaron sind zwei Zeugen in Ägypten. Und wir lesen über diese Zeugen, oder mindestens über Mose, lesen wir etwas sehr Aufschlussreiches im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da lesen wir diesen Satz, Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten. Genau diese Zeit hier, wo er mit Plagen und mit Zeichen und Wundern auszog aus dem Land Ägypten. Darauf bezieht sich dieser Vers. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Da heißt es zum einen, durch Glauben verließ er Ägypten. Der Glaube gibt ihm diese Kraft. Wir haben hier bei Pergamon gelesen, du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Dieses Zeugnis Jesu ist Ausdruck des Glaubens. Und dann heißt es, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Dieser König in Ägypten, der den Thron des Satans hat. Aber obwohl der Pharao Macht hat, über das ganze Land fürchtet Mose den König nicht, weil er ein anderes Zeugnis hat. Und wir lesen hier, er fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus. Er hielt fest. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er sieht im Geist einen anderen König. Mose sieht den wahren König. Und deswegen fürchtet er die Wut des Pharao nicht. Glauben, das bedeutet so viel wie sehen. Es bedeutet aber das Sehen der Wirklichkeit, der Wahrheit, dessen, was wirklich ist, was ewig ist. Wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodikia, Offenbarung 3, Vers 17, da heißt es, da sagt Jesus zu dieser Gemeinde, du bist blind, du bist blind. Und das ist genau das Problem dieser Gemeinde. Sie sieht das Sichtbare, sie schaut auf das Sichtbare und sie ist blind geworden für das Unsichtbare. Glauben heißt sehen. Und ich möchte jetzt einmal auf einen Vers in der Offenbarung noch zu sprechen kommen, der sehr eigenartig ist. Da heißt es in Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis Jesu, und davon reden wir ja, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist etwas unglücklich übersetzt. Es heißt hier im Griechischen Prophetia, also eigentlich das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Was bedeutet das? Man kann es einmal besser verstehen, wenn man an diese Dreifaltigkeit Satans denkt, wie sie in der Offenbarung dargestellt ist. Etwa in Offenbarung 16, da gibt es den Drachen erstens, das ist der Teufel, dann zweitens gibt es das Tier, das ist der Antichrist, und drittens gibt es den falschen Propheten. Und diese Dreifaltigkeit, die entspricht ja der Dreifaltigkeit Gottes. Erstens Gott, zweitens den Sohn Gottes, das Lamm. Aber die Frage ist, was entspricht drittens dem falschen Propheten? Und die Antwort ist, dem falschen Propheten entspricht, man würde sagen, der Heilige Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber der Heilige Geist ist der Geist der Prophetie, und zwar der wahren Prophetie. Hier haben wir den falschen Propheten, und da haben wir den Geist der Prophetie, der wahren Prophetie. Aber der Heilige Geist, welcher der Geist der Prophetie ist, der wirkt in den Zeugen Jesu. In ihnen wirkt er. Und jetzt verstehen wir, der falsche Prophet hat auch ein Zeugnis. Der falsche Prophet, er hat das Zeugnis des Tieres und er sagt, hier, dieses Bild, das müsst ihr anbeten. Das Tier ist Gott, ihm gebührt die Ehre. Er, dieser Herrscher, ist der Herr. Aber das ist falsche Prophetie. Und dem steht das Zeugnis derer gegenüber, die den Geist der wahren Prophetie haben. Und dieses Zeugnis ist, Jesus ist der Herr. So versteht man das. Aber es gibt noch einen anderen Satz im Alten Testament, das ist 1. Samuel 9, Vers 9, sehr aufschlussreich. Es heißt, der, der heute der Prophet genannt wird, den nannte man früher den Seher. Der Prophet ist ein Seher. Wir haben gelesen von Mose. Mose ist ein Prophet. Und was hieß es von ihm im Hebräer 11? Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er hat im Geist den wahren König gesehen. Er hat im Geist den anderen Thron gesehen, der höher ist als der Thron des Satans. Und das ist eigentlich Wesen der Prophetie schlechthin. Jesaja, angesichts dieser ganzen Gerichtsbotschaft, die er verkündigen muss, er sieht einen Thron. Hesekiel, gerade zu Beginn seines Buches, Hesekiel sieht einen Thron. Er ist in der Verbannung, er ist dort in Babylon, aber er sieht diesen Thron. Daniel ist auch in der Verbannung. Daniel sieht einen Thron. David, der verfolgt worden ist, der schreibt in seinen Psalmen immer wieder, dass er einen Thron sieht, den Thron Gottes sieht. Und das ist überhaupt das Wesen der Propheten. Auch Micha sieht den König. Zechariah, Zephaniah, sie sehen den König in all dem Chaos, in all der Gerichtsbotschaft, in all der Sünde, in der Heuchelei, in der Hartnäckigkeit der Herzen, die sie umgeben haben. Sie sehen einen Thron. Und so sehen wir im Neuen Testament Ähnliches. Stephanus, er sieht einen Thron. Und Johannes, der die Offenbarung schreibt, er sieht immer wieder und immer wieder den Thron Gottes. Das geht durch das ganze Buch der Offenbarung durch. Johannes sieht immer wieder in all diesen Ereignissen, wo er berichtet von dem Tier, wie es Krieg führt gegen die Heiligen. Wo er berichtet von den vielen Gerichten. Er sieht immer wieder den Thron Gottes. Siehst du den Thron Gottes? Siehst du ihn in dieser chaotischen Zeit, mitten in dieser finsteren Welt? Siehst du den Thron Gottes in deinem Alltag? Siehst du den Thron Gottes, wenn deine Probleme dich erdrücken wollen? Siehst du den Thron Gottes? Das ist Glauben. Glauben ist Sehen. Und das ist etwas, was die Offenbarung als Prophetie bezeichnet. Ich möchte zum Schluss kommen. Was ist ein treuer Zeuge? Ein Zeuge Jesu, er hat das Zeugnis Jesu. Jesus ist der Herr. Und das bedeutet, Jesus ist Gott. Jesus ist der einzige Gott. Jesus ist der einzige Retter. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge Jesu, das ist einer, der nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis hat, sondern sein Bekenntnis steht im Einklang mit seinem Herzen. Und das bedeutet so viel wie, sein Zeugnis, das er hat, wird sichtbar in seinem ganzen Leben, wird sichtbar in seinem Tun. Es hinterlässt Spuren in seinem Leben. Ein treuer Zeuge, er hält am Namen Jesu fest. Und er verleugnet den Glauben nicht. Darum geht es. Nicht der Anfang ist das wirklich Entscheidende. Der Anfang ist wichtig. Aber in der ganzen Bibel ist es so, dass nicht der Anfang das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist immer das Ende. Ob du durchhältst, ob du dranbleibst, ob es echt ist, was in deinem Herzen ist, ob es bis zum Ende bleibt. Ein Zeuge Jesu, er sieht das Unsichtbare. Er sieht einen Thron. Aber mehr noch, ein Zeuge, der dieses Zeugnis hat, Jesus ist der Herr, der bezeugt damit immer auch, ich bin ein Sklave. Wer wirklich dieses Zeugnis im Herzen hat, Jesus ist der Herr, der weiß, dass er ein Sklave Jesu ist. Er ist der Herr, ich bin sein Sklave. Er geht voraus, ich folge ihm nach. Nun heißt es in Johannes 15, Vers 20, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Verfolgung? Wir haben noch keine Verfolgung. Wir haben doch gar keine Bedrängnis. Tatsache ist, im ganzen Neuen Testament, eigentlich in allen Texten, ist immer irgendwie Verfolgung, Bedrängnis im Hintergrund zu spüren. Warum? Weil Verfolgung eigentlich in gewisser Weise Normalzustand der Gläubigen ist. Bedrängnis gehört zum Weg mit Jesus dazu. Ein treuer Zeuge, der geht einen Leidensweg. Und er geht in eine gewisse Einsamkeit hinein. Ein treuer Zeuge, er wird Ausgrenzung erleben. Er wird hier und da Ablehnung erleben. Vielleicht sogar Spott. Manchmal Hass, das sind ihm keine Fremdwörter. Wer das Zeugnis Jesu hat, der spürt auch die Anfeindung Satans. Es sind oft zuerst kleine Prüfungen. Wenn deine Freunde einen Witz machen über die Bibel oder sogar über Jesus, lachst du dann mit? Oder läufst du weg? Siehst du dann diesen Thron? Wenn ganz unvermittelt plötzlich der Lehrer auf dich zukommt in der Schule und er sagt, wie ist das jetzt nochmals, wie ist der Mensch entstanden? Der dich dann erwartungsvoll anschaut und vielleicht noch so spöttisch hinzufügt, Gott hat doch nicht etwa Adam und Eva erschaffen, oder? Siehst du dann den Thron? Was antwortest du dann? Ein Zeuge Jesu fürchtet sich nicht. Geschwister, ich weiß, was das heißt, in solchen Situationen zu sein. Und ich weiß auch, wie oft ich mich schon gefürchtet habe. Aber ein Zeuge Jesu sollte sich nicht fürchten. Wir lesen hier Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Und dazu lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 18. Und mit diesem Vers möchte ich abschließen, mit diesem sehr wertvollen Vers. Und da steht in 1. Johannes 4, Vers 18 dieser Satz. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Darum geht es, liebe Geschwister. In den Sendschreiben geht es um die Liebe. Um die Liebe zu Jesus. Es geht um die Frage, liebt die Brautgemeinde ihren Bräutigam? Und je mehr wir Jesus erkennen, je mehr wir seinen Thron sehen, je mehr wir ihn lieben, je mehr sein Zeugnis unser Herz erfüllt, desto standhafter können wir in solchen Prüfungen stehen. Desto sichtbarer zeigt sich in unserem Leben das Zeugnis Jesu, das wir haben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich immer mehr zu erkennen. Ich bitte dich, dass du dich uns offenbarst und dass wir deine Macht und deine Gewalt und deine Herrlichkeit und deine Herrschaft sehen können. Dass wir aber auch deine Liebe sehen. Deine Liebe, die du am Kreuz erwiesen hast. Dass wir deine Treue sehen. Dass wir dein Vorbild sehen, dein Leidensweg. Und bitte, Herr, mache uns dieses Bild, immer größer und herrlicher und heller und stelle es uns vor Augen und hilf uns, dass wir mit diesem Bild vor Augen durch den Alltag gehen und Herr, hilf uns, dass wir dieses Zeugnis, Jesus ist der Herr, dass wir es nicht nur auf unseren Lippen haben, sondern dass wir es immer mehr in unserem Herzen tragen. Unerschütterlich, unbeirrbar, zu deiner Ehre. Amen.